Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie zur Zahlreihe erschienen sind. Und ich möchte Ihnen heute die zentralen Thesen aus meinen zwei neuen Alpenbüchern vorstellen. Ich spreche von den Alpen als ein besonderer Lebensraum. Aber ich meine damit nicht die klassische Idylle, die besondere Schönheit der Alpen, wie sie hier in einem Stich aus dem 18. Jahrhundert präsentiert wurde. Das sind städtische Zerrbilder, die mehr über die städtische Sicht aussagen als über die Alpen selbst. Oder die typischen anderen Alpenbilder, die Harmonie von Mensch und Natur und was da alles noch an Idylle in den Köpfen herumgeistert. Das ist falsch. Das sind städtische Bilder. Wenn ich von den Alpen als einem besonderen Lebensraum spreche, meine ich zwei relativ nüchterne Fakten. Erstens, die Alpen sind das einzige Hochgebirge in Europa und vergleichbare Landschaften finden wir nur in der äußersten Peripherie Europas, im Kaukasus, in Nordskandinavien und in Island. Das heißt, eine Landschaft wie die Alpen gibt es im Kern Europas kein zweites Mal. Und das Zweite, die Alpen sind ein Hochgebirge, was relativ klein ist und was mitten zwischen sehr dynamischen Wirtschaftsräumen liegt. München, Mailand, Zürich, Turin, Lyon und so weiter. Und diese Lage eines relativ kleinen Hochgebirges mitten zwischen dynamischen Wirtschaftsregionen ist weltweit einmalig. Da kommt also der Himalaya nicht mit, da kommen die Anden nicht mit oder die Rocky Mountains. Das ist eine Besonderheit der Alpen. Und aus diesen zwei Gründen spreche ich davon, dass die Alpen besonders sind. Wenn wir über die Alpen sprechen, sind zu erwähnen die Charakteristika des Naturraums Alpen, ein steiles Relief, große Meereshöhen, hohe Niederschläge, kurze Vegetationszeit, hoher Ödlandanteil. Wie man sich hier an dem Bild aus den Landshotälern in den südlichen Graischen Alpen im Piemont gut vorstellen kann. Das sind die besonderen Eigenschaften des Hochgebirges Alpen, aber diese Eigenschaften führen keineswegs dazu, dass die Alpen immer und überall ein Ungunstraum wären. Im Gegenteil, die Alpen sind in Teilen durchaus vom Menschen früher günstig zu besiedeln und günstig zu nutzen. Nur Teilgebiete sind extrem ungünstig. Dieses Bild vom Schweizer Jura auf die Berner Alpen macht eine weitere Eigenschaft des Naturraums Alpen deutlich, die Alpen als großes Kettengebirge, das in großen Teilen aus drei großen parallelen Gebirgsketten besteht. Wenn ich die letzten 35 Jahre betrachte, in denen ich mich mit den Alpen beschäftigt habe, kann ich feststellen, zu Beginn meiner Alpenbeschäftigung hatten die Alpen eine sehr hohe Aufmerksamkeit in Europa. Sie haben sehr häufig Schlagzeilen gemacht. Die Probleme der Alpenentwicklung waren teilweise Tagesgespräch und heute interessiert sich kaum noch ein Mensch dafür. Heute sind die Alpen zur Peripherie geworden und viele sagen, die sind heute nicht mehr relevant für Europa. Relevant sind nur noch die großen Metropolen. Das sind die Punkte, die heute die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die beiden Bücher, um die es geht, ist einerseits das Buch »Die Alpen«, was jetzt vollkommen neu erschienen ist. Es ist die sogenannte vierte Fassung meines Alpenbuches. Die erste erschien 1984 und ich habe auch diesmal wieder große Teile neu geschrieben. Der größte materielle Input war die Auswertung der Bevölkerungsveränderungen auf Gemeindeebene von 2001 bis 2011. Eine ganze große Vielzahl von Aktualisierungen im Bereich von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Tourismus und so weiter. Und im Prinzip ein komplett neuer Schluss, den ich geschrieben habe, weil die Aussagen, die ich 2003 gemacht habe, inzwischen schon nicht mehr zeitgemäß waren. Und das zweite neue Buch, was erschienen ist, eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen, kurz, knapp und polemisch, zum schnellen Lesen, zum einfachen Lesen, wo ich mich einmische in die aktuellen Diskussionen über die Zukunft der Alpen. So kennen wir die Alpen. Hier ein Blick vom Gipfel des Niesen auf Eiger-Mönchjungfrau. Die Alpen als eine offene Landschaft. Der Wald ist auf den flacheren Teilen gerodet worden. Er bleibt stehen auf den steileren Flächen, wo er als Lawinen- und Erosionsschutz notwendig ist. Und sie finden den Wald in den tief eingeschnittenen Gräben im Vordergrund. Aber alle anderen Flächen sind vom Menschen verändert worden, sind zu einer Kulturlandschaft umgewandelt worden im Laufe der Jahrhunderte. Indem die Modernisierung eintritt in die Alpen, was wir ab 1880 fixieren können, kommen auf einmal andere Grundprinzipien des Wirtschaftens. Modernes Wirtschaften heißt, ich wirtschafte konkurrenzfähig auf höchstem Niveau oder ich wirtschafte gar nicht mehr. Dazwischen gibt es keine dritte Möglichkeit. Berglandwirtschaft geht an dem Punkt ab 1880 dramatisch zurück bis heute. Sie produziert zu teuer. Sie kann den Konkurrenzkampf mit den Landwirtschaften der Gunstgebiete nicht gewinnen und deswegen fallen Flächen brach. Hier sehen Sie den Anfang. Eine Wiese, die 3 Jahre lang nicht mehr gemäht wurde, in etwa 1200 Meter Höhe im Stura-Tal in den Kottischen Alpen. Es bildet sich ein dichter Grasfilz aus und nach etwa 10, 15 Jahren kommt dann eine Verbuschung auf, wie Sie im Hintergrund bereits ansatzweise sehen können. Und einige Jahrzehnte später sieht dann die Landschaft so aus. Das ist das Val Grande der Lanzo-Täler aus den südlichen Graischen Alpen. Sie sehen ein Tal, was inzwischen nahezu vollständig verwaldet ist auf beiden Talseiten. Und nur auf der Talaue haben Sie noch einen schmalen Streifen Kulturlandschaft. Wenn Sie durch die Wälder gehen, das habe ich im letzten Sommer intensiv gemacht, sehen Sie überall im Wald die Relikte der menschlichen Nutzung, Ackerterrassen, angelegte Wege, Siedlungen. Das heißt, hier ist die Entsiedlung sehr stark vorangeschritten. In den beiden Gemeinden, die wir hier unten im Talgrund sehen, ist die Bevölkerung in den letzten 140 Jahren um etwa 80% zurückgegangen. Viele Siedlungen im eigentlichen Hochgebirge fallen brach. Jeder, der mal auf dem Weitwanderweg Grande Traversata delle Alpi gewandert ist, weiß, man kommt immer wieder durch Ruinendörfern, in denen gar keiner mehr lebt oder vielleicht mit Mühe ein oder zwei alte Personen. Und dann werden ganze Landstriche menschenleer. Genauer gesagt, die letzten Menschen konzentrieren sich in den größeren Talböden, da wo es eine Straße gibt, die auch im Winter geräumt wird. Und alle Seitentäler, alle kleineren Täler werden wirklich menschenleer. Und wir kriegen in diesen Gebieten Bevölkerungsdichten von unter 20 Einwohner pro Quadratkilometer. Und das heißt Bevölkerungsdichten wie in Alaska. Nicht nur die Vegetation verwildert, auch die Wildtiere kommen zurück. Hier sehen Sie die Geißel der Piemontesischen Alpen, Wildschweinschäden auf den letzten Kulturflächen. Kein Berggebietskongress in Italien ohne die Klagen der Bauern, dass man was gegen die Wildschweine machen müsste. Sie haben sich in den letzten 30 Jahren explosionsartig vermehrt. Und ich habe es genau beobachtet, ist einmal eine solche Fläche zerstört durch die Wühlarbeit der Wildschweine in der Nacht, dauert es etwa 10 bis 15 Jahre, bis sie wieder zugewachsen ist. Und so lange können sie diese Fläche eigentlich nicht wirklich nutzen. Parallel mit den Wildschweinen kommen die Wölfe und kommen die Bären. Sie alle kennen den Problembär Bruno, der in Bayern abgeschossen wurde. In Piemont sind die Wölfe in den französischen Seealpen seit 1993 mit zwei Rudeln stabil installiert und schicken immer wieder Tiere in den Alpenbogen hinaus. Und die Wölfe haben inzwischen sogar bereits Bayern erreicht. Und es wird nicht lange dauern, bis die Wölfe wieder den gesamten Alpenraum als Lebensraum erobert haben. Einfach deswegen, weil der Mensch sich so stark zurückzieht und so viele Flächen jetzt frei werden. Das ist in meinen Augen eine Verwilderung der Alpen. Bei dieser Verwilderung geht dreierlei verloren. Erstens können Sie hier ahnen, auf Kulturlandschaftsflächen sehen Sie kleinste Unterschiede im Relief beim entsprechenden Sonnenstand. Die Landschaft wirkt dadurch, weil sie aufgelockert ist, sehr kleinräumig, sehr abwechslungsreich. Und wenn Sie sich vorstellen, auf dieser Fläche wäre der Wald flächenhaft vorhanden, hätten wir eine relativ homogene, eine relativ eintönige Fläche. Und vieles, was wir heute als Schönheit der Alpen wahrnehmen, nämlich diese kleinräumige Vielfalt, wäre verloren. Das Zweite, die Artenvielfalt nimmt ab, wenn die Alpen verwildern. Buschgesellschaften, die als erstes aufkommen, sind extrem artenarm, oftmals nur 3 bis 5 Vegetationsarten. Aber auch die Wälder sind im Alpenraum ziemlich artenarm, weil die Wälder ja geologisch gesehen so jung sind. Und die große Vielfalt der Vegetation der Alpen hängt an den Rasengesellschaften. Und diese Rasengesellschaften haben durch die Menschen sehr große Möglichkeiten der Ausbreitung bekommen. Hier sehen Sie eine sehr artenreiche Mähwiese in etwa 1400 Meter Höhe in den Kottischen Alpen. Wenn hier das Buschwerk aufkommt, verschwindet diese Vielfalt sofort. Der dritte Punkt ist, dass mit der Verwilderung der Alpen, Herr van Staar hat es bereits angedeutet, die Zahl der Naturkatastrophen steigt. Die Zahl der Katastrophen für den Menschen, für die Natur, sind das keine Katastrophen. Viele Vegetationsgesellschaften sind in der Übergangsphase im Prozess der Verwilderung ökologisch instabil. Viele Stabilisierungsmaßnahmen, die frühere Gesellschaften selbstverständlich gemacht haben, werden eingestellt. Dadurch steigt das ökologische Gefahrenpotenzial signifikant an. Das Ganze wird zusätzlich überlagert durch die Auswirkungen der Klimaerwärmung, wo es nicht nur wärmer wird, sondern wo zugleich die Neigung zu Starkregenereignissen signifikant ansteigt. Und dann kriegen wir das ganz große Problem, dass man sich, auch das hat Herr van Staar schon angedeutet, man hat sich auf die Messungen, auf die Instrumentenmessungen lange Zeit verlassen. Instrumentenmessungen setzen im Alpenraum ab 1880 ein. Eine Zeit, wo man sagen muss, das war die Schönwetterphase der Alpen. Da hat es per Zufall für gut 100 Jahre vergleichsweise sehr wenige große Naturkatastrophen gegeben. Daran hat man alle Bauwerke ausgerichtet mit einem technischen Denken. Und dann hat man festgestellt, das war eine kurze Phase außergewöhnlich günstiger Verhältnisse. Und ab 1987 kommt wieder der Normalfall. Das heißt, da kommen die sogenannten Jahrhundertereignisse im Abstand von 5 oder von 10 Jahren. Wie reagiert man darauf? Man reagiert meistens mit technischen Maßnahmen. Hier ein Murbrecher. Aber mit diesen technischen Maßnahmen kann man nur Punkte oder Linien sichern, nicht die gesamte Fläche. Die gesamte Fläche kann meines Erachtens nur gesichert werden über eine angepasste Umwelt- und sozialverträgliche Landnutzung. Das heißt, wir haben einen ganz großen Verlust von Naturerfahrung, indem das Wissen der alten Generation, wie man die Alpen tiefgreifend ökologisch verändern kann, ohne sie zu zerstören, ohne zerstörerische Prozesse in Gang zu setzen, wie das geht. Man geht nur noch technisch ran und das greift zu kurz. Und auf diese Weise geht eine ganz wichtige Ressource verloren, die heute angesichts globaler Umweltprobleme eigentlich extrem wichtig wäre, nämlich das konkrete Wissen, wie man Natur für menschliche Zwecke verändern kann, ohne sie automatisch zu zerstören. Das war der erste Strang der Verwilderung, die Verwilderung der Kulturlandschaft, Verwilderung von Pflanzen, von Vegetationsgesellschaften, von Tierpopulationen. Und jetzt kommt das, was ich als die zweite Form der Verwilderung bezeichne, die kulturelle oder bauliche Verwilderung der Alpen in Form der Verstädterung. Hier das Beispiel Bozen. Bozen hat seine Einwohnerzahl in den letzten 140 Jahren fast verfünffacht. Sie sehen das extrem dynamische und starke Wachstum der gesamten Siedlungs- und Verkehrsflächen. Sie sehen das Wachstum der agrointensiven Flächen im Vordergrund. Und das ist eine Entwicklung, die ist von außerhalb der Alpen angestoßen. Hier werden außeralpine Vorbilder im Alpenraum nachgemacht und hier ist kein Bezug mehr zur traditionellen alpinen Siedlungsstruktur und Kultur. Hier ein Bild in die Peripherie von Lugano, eine der großen Alpenstädte. Links sehen Sie Siedlungsstrukturen, die aussehen wie Berlin-Märkisches Viertel oder Berlin-Gropiusstadt. Und rechts sehen Sie diese Bänder von Einzelhaussiedlungen, die sich als Wohnsiedlungen bis weit ins Gebirge hinein entlang ziehen. Das heißt, Verstädterung in Form einer gesichtslosen und charakterlosen Zersiedlung. Diese Zersiedlung ist geprägt durch individuelle und durch kurzfristige Zielsetzungen und sie lässt jeglichen Bezug zur Geschichte, zur Natur, zur Kultur verlieren. Und zwischen den Städten, entlang der Autobahnen, entstehen Gewerbegebiete, wie hier im Unterinntal bei Strass im Zillertal, wo wir Gewerbegebiete finden, die überall so aussehen wie in ganz Europa, die austauschbar sind. Und die Betriebe, die sich hier ansiedeln, nenne ich ubiquitäre Betriebe, die könnten überall in Europa angesiedelt sein. Voraussetzung, eine Autobahnausfahrt und eine Lage in günstiger Erreichbarkeit zu München, Stuttgart, Turin, Mailand, Venedig. Also mitten im Herzen Europas und da liegen nun mal die Alpen. Das heißt, diese Betriebe sind auf außereuropäische Wirtschaftszentren fixiert, haben mit den Alpen selbst überhaupt nichts zu tun. Sie liegen zwar mitten in den Alpen, aber unten an der Autobahn und haben kaum einen oder gar keinen Bezug zum eigentlichen Alpenraum. Und schließlich die letzte Form der Verstädterung der Alpen, die touristische Verstädterung. Wenn Alpen Orte erfolgreich wirtschaften, sind sie heute Städte geworden. mit all den Problemen, die dazugehören. Hier in Zermatt das große Problem, die Elektrokarren reichen als Verkehrsmittel nicht mehr aus. Man braucht eine Bahn, man hat keinen Platz, eine Bahn zu bauen. Unter welche Idee kommt man? Auf das Prinzip Wuppertaler Schwebebahn, weil die Aache, die da durchgeht, Sie können sie da erkennen, ist der einzige freie Ort, wo man noch eine Bahn bauen könnte, weil alles andere zugebaut ist. Das ist chaotische Zerstädterung im Alpenraum. Oder hier die Gemeinde Leukerbad, ebenfalls für mich ein Zentrum der totalen gesichtslosen Verstädterung. Das könnte man genauso in Dubai bauen oder im Bahrain oder sonst wo. Das hat mit den Alpen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das kennen Sie alle, das sind die neuen Speicherseen, um auch im Gipfel- und Gratbereich permanent künstlich beschneien zu können. Pervers für mich ist, wenn solche Speicherseen wie hier der Speichersee bei Dorfgastein, wenn diese Speicherseen als Höhepunkt des Sommertourismus im Alpenraum angepriesen werden, mit Barfußweg, mit einem Rundwanderweg um diesen See herum, mit Aussichtsmöglichkeit und mit dann praktisch Naturerlebnis am Randbereich, wo man von Stein zu Stein hüpfen kann. Das ist für mich absolute Perversität, eine wahnsinnige Künstlichkeit, wie ein solchen Speichersee dann noch als Highlight des Sommertourismus verkaufen zu wollen. Oder hier das typische, die neuen Erlebnisangebote, die Hängebrücke am Titlis, die ist funktionslos, weil Sie kommen an den Punkt, der diese Hängebrücke verbindet, kommen Sie auch auf eine andere Weise. Die hat keine Funktion, genauso wie die neue Hängebrücke am Stubnerkogel im Gasteiner Tal. Die braucht man nicht. Das sind nur Maßnahmen, um Sensationen zu schaffen, künstliche Ereignisse zu schaffen, damit die Leute ein Wow-Gefühl haben. Und da sage ich, das guckt man sich einmal an, das guckt man sich ein zweites Mal an und dann ist es bereits langweilig. Und dann wacht man beim nächsten Jahr auf die nächste Sensation und im übernächsten auf die dritte Sensation. Und das erfordert aus sich heraus von der Logik, weil die Effekte sich so schnell abnutzen, eine unendliche Steigerungsspirale. Diese Steigerungsspirale können die Seilbahnen gar nicht mitmachen, weil das sauteuer ist. Und auf der anderen Seite bei den Nachfragern, bei den Touristen führt das meines Erachtens zu einem Erlebnis-Burnout, dass man inzwischen nicht mehr gerade gucken kann vor lauter Erlebnis. Und wo ich das größte Problem drin sehe, ist, dass die Menschen heute das Gefühl haben, das eigene Erlebnis, das, was ich selbst erlebe, das zählt nichts. Ein gekauftes Erlebnis ist besser, ist intensiver, vermittelt einem mehr Befriedigung als das Eigenerlebnis. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, der in Frage gestellt werden muss. Denn diese gekauften Erlebnisse sind schal. Und diese gekauften Erlebnisse, das ist meine Befürchtung, machen die Alpen kaputt. Bilanzieren wir kurz den Wandel von 1871 bis 2011. Wir haben auf der einen Seite den Prozess der Verwilderung von Natur und Umwelt. Die landwirtschaftliche Nutzfläche halbiert sich etwa. Die Busch- und Waldfläche verdoppelt sich. Und wir haben mehr als 1000 Gemeinden, die mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung verlieren. Und wir haben knapp 10 Gemeinden, die einen Rückgang von über 95% haben. Das heißt, die quasi tot sind. Dann haben wir auf der zweiten Seite die kulturellen und die baulichen Verwilderungen. 2/3 der Alpenbevölkerung und 3/4 der Arbeitsplätze finden sich heute in verstädterten Alpenregionen. Wir haben im Tourismus 300 Tourismuszentren. Das sind Zentren, die ich definiere mit mehr als 5000 touristischen Betten. Und diese Tourismuszentren konzentrieren, die umfassen 50% aller touristischen Betten. Das heißt, eine sehr hohe Konzentration. Und das macht die Verstädterung der Alpen aus. Auf kleinen Flächen sehr hohe Nutzungsintensitäten. Bevölkerungsentwicklung können wir sagen, von 1871 bis 2011 verdoppeln die Alpen in etwa ihre Bevölkerung. Dabei haben 54% aller Gemeinden ein Wachstum und 36% haben einen Rückgang. Und dazwischen gibt es ein schmales Band von 10% aller Gemeinden, die eine Bevölkerungsstagnation aufweisen, die sich also dieser doppelten Entwicklung von Verstädterung auf der einen Seite und Entsiedlung auf der anderen Seite entziehen. Meine zentrale These: Die Probleme der Verwilderung der Alpen, Verlust an Artenvielfalt, Verlust Kleinräumigkeit, Verlust Naturerfahrung, Probleme in den großen verschütteten Talgebieten und so weiter. Diese Probleme der Verwilderung der Alpen sind gar keine Probleme der Alpen selbst, der Natur der Alpen, der Geschichte der Alpen, der Kultur der Alpen, sondern hier zeigen sich meines Erachtens Grundsatzprobleme unserer modernen Welt besonders anschaulich, besonders deutlich und besonders früh. Ich möchte Ihnen drei zentrale Grundsatzprobleme skizzieren. Dieses Bild des Bergsturzes von Goldau in der Innerschweiz, großer Bergsturz 1806, ist für mich das Symbol dafür, dass der Mensch die Natur nie im Griff hat. Die Alpen sind ein extrem komplexes Gebirge, das der Mensch auch mit allen modernen Möglichkeiten nicht technisch abschließend kontrollieren kann. Aber die heutige Gesellschaft und das heutige Wirtschaften hat den Eindruck, Natur wäre total kontrollierbar. Natur sei für den Menschen Material. Mit Material greife ich einen Begriff des Philosophen Martin Heidegger auf, der das gerade nutzt, diesen Begriff, der mir sehr anschaulich zu sein scheint. Mit Material kann ich machen als Mensch, was ich möchte und muss auf nichts Rücksicht nehmen. Wenn man Natur als Material behandelt, zeigen die Alpen sehr deutlich, nehmen die Naturkatastrophen, nehmen die Bedrohungen für den Menschen signifikant zu. In München, in Paris, in London kann man das gut verdrängen, da merkt man das nicht. Da werden die Umweltprobleme exportiert, notfalls über die Politik der hohen Schornsteine, weltweit über die Verschmutzungen der Flüsse in den gesamten Ozeanen. Da kann man Umweltprobleme exportieren. Im Alpenraum zeigt sich, wenn man mit Natur als Material umgeht, dann bekommt der Mensch mit seinen Wirtschaften und Leben direkte und massive Probleme. Zweites Grundsatzproblem: Dieses Luftbild der Stadt Chur nach Westen gesehen, Richtung Vorderrheintal, macht deutlich, die nutzbare Fläche im Alpenraum ist sehr limitiert. Im Alpenraum ist es ganz klar, wie soll auf solch limitierten Flächen die Wirtschaft unendlich wachsen? In den europäischen Wirtschaftszentren ist dieser Zusammenhang nicht klar. Man hat das Gefühl, die Wirtschaft kann prinzipiell immer und überall bis ins Unendliche wachsen. Sie muss wachsen, weil sie nicht wächst, gibt es dann Schwierigkeiten, gibt es Wirtschaftskrisen und dann bricht alles zusammen. Darauf hat der Professor Binzwanger aus St. Gallen immer wieder darauf hingewiesen. Unser modernes Wirtschaften braucht das Wachstum, um die Zinsen bezahlen zu können, weil alles über Verschuldung finanziert ist. Und ohne Wachstum bricht alles zusammen. Die Alpen zeigen extrem deutlich, in einem begrenzten Raum wie den Alpen ist ein unendliches Wirtschaftswachstum nicht möglich. Außerhalb der Alpen wird das nicht gesehen. Drittes Grundsatzproblem, hier am Beispiel der Schützen von Dorf Gastein, die einen Salut zur Ehre Gottes schießen anlässlich der Erntedankprozession. Das machen die nicht als touristische Inszenierung. Das ist von den Betroffenen ein Selbstzweck. Sie machen das, weil Sie es wichtig finden. Es werden auch kaum Touristen dazu eingeladen. Es wird nicht in den touristischen Informationskanälen groß darauf hingewiesen. Das nehme ich als Beispiel dafür, wenn man kulturelle Werte, wenn man Traditionen nimmt, um die Wirtschaft anzukurbeln, um sie für die Wirtschaftssteigerung zu verwenden, dann zerstört man diese Werte. Und das ist ein Element, was man meines Erachtens im Alpenraum sehr gut und sehr anschaulich sehen kann. Dort, wo Traditionen, wo kulturelle Werte entwertet werden, indem sie dem wirtschaftlichen Wachstum untergeordnet werden, gehen sie kaputt. Auch dieser Aspekt wird außerhalb der Alpen leicht übersehen, wo es ganz klar ist, es wird alles vernutzt und verwertet bis zum Gehtnichtmehr. Und die Alpen zeigen meines Erachtens, hier gibt es ganz große Probleme. Ich wiederhole noch mal kurz die drei Grundsatzprobleme. Erstens, die Alpen zeigen, es gibt keine totale Naturbeherrschung. Zweitens, die Alpen zeigen, es gibt kein unendliches Wirtschaftswachstum. Und drittens zeigen die Alpen, wenn man kulturelle Werte, wenn man menschliche Werte vernutzt zur Zwecke der Wirtschaftssteigerung, dann werden diese Werte zerstört. Diese Aussagen gelten meines Erachtens überall in Europa, gelten für die gesamte globalisierte Wirtschaft. Sie werden aber in den Alpen ganz besonders deutlich, ganz besonders klar und auch sehr früh anschaulich erkennbar. In den Alpen liegt bereits auf der Hand, wie die Alpen dadurch als Lebens- und Wirtschaftsraum zerstört werden. Für die globale Weltwirtschaft liegt die Selbstzerstörung noch nicht auf der Hand. Und da haben die Alpen für mich die Funktion eines Frühwarnsystems, wo man sehen kann, was kommt dann auf die gesamte Welt noch zu. Und jetzt ist die Frage, gibt es Alternativen? Über die Frage der Alternativen wurde lange Zeit nicht gestritten. Da war eine große Harmonie da. Seit etwa dem Jahr 2000 gibt es einen heftigen Streit darüber, auf welche Weise die Alpen sich entwickeln sollten oder nicht entwickeln sollten. In der Schweiz, das Thema der alpinen Brache, haben Sie bestimmt gehört, wo bestimmte Kräfte wollen, dass die Alpen komplett entsiedelt werden, weil man sie nicht mehr braucht, weil sie zu teuer sind beim heutigen modernen Wirtschaften. Meine Position besteht darin, dass ich der Meinung bin, dass die Alpen ihre Qualität haben als ein dezentraler Lebens- und Wirtschaftsraum. Eine Verstädterung der Alpen, wo ein Teil der Alpen zur Wildnis wird, ist für mich eine vollständige Entwertung der Alpen. Und damit die Alpen als dezentraler Lebens- und Wirtschaftsraum eine Zukunft haben, braucht es eine Aufwertung der dezentralen Ressourcen im Alpenraum. Der Alpenraum hat sehr viele Ressourcen, die aber heute nicht genutzt werden, weil sie im Rahmen einer Massenproduktion über den Preis nicht konkurrenzfähig sind. Es gibt aber viele konkrete Beispiele, die zeigen, wenn man regionale Qualitätsprodukte gezielt aufwertet und vermarktet, gibt es dafür Abnehmer. Und nur wenn man hochpreisige Qualitätsprodukte hat, kann man auch die Art und Weise der Produktion umwelt- und sozialverträglich gestalten. In Erinnerung und in Anklang, muss natürlich dann neu machen und weiterentwickeln, an das traditionelle Umgehen mit Natur, an traditionelle Naturerfahrungen. Hier sehen Sie eine der großen Ressourcen der Südalpen, weit ausgebreitete Esskastanienwälder, hier im unteren Stura-Tal, die zurzeit hier an diesem Beispiel wieder aufgewertet werden. Ein Beispiel für eine mögliche Aufwertung eines regionalen Potenzials. Hier sehen Sie eine andere Aufwertung, Weinbau. Wir haben in den Alpen etwa gut 30 autochthone Rebsorten. Die meisten werden heute nicht überregional vermarktet. Hier ist ein großes Potenzial, einen Qualitätswein mit Regionalbezug entstehen zu lassen. Sie sehen hier eine Pilotanlage, die Neuerrichtung eines Weinberges im Susatal bei der Stadt Susa, wo halt mit autochthonen Rebsorten experimentiert wird. Und das sind Möglichkeiten, die der Alpenraum bietet. Im Hintergrund sehen Sie den Roccia Melone. Am Gipfel des Berges ist eine Wallfahrtskapelle. Das ist der höchste Wallfahrtsort des Alpenraumes. In dem Wanderführer von mir über die Landsortäler, der gerade ebenfalls neu erschienen ist, beschreibe ich eine Wanderung durch die Landsortäler. Sie haben vorhin bereits einige Bilder aus dieser stark verwilderten Landschaft gesehen. Diese Wanderung durch die Landsortäler gipfelt auch mit der Besteigung des Roccia Melone. Diese Form des Wandertourismus ist eine weitere Möglichkeit, regionale Potenziale aufzuwerten, wenn der Wandertourismus ganz konsequent ein nicht touristischer Tourismus bleibt, wenn dieser Tourismus keine Monofunktion wird und wenn er sich auf das stützt, was die Potenziale der Region ausmacht: Natur, Umwelt, Geschichte, Kultur, Traditionen, Architektur und so weiter, und nichts künstlich für diesen Tourismus neu geschaffen wird. Aber alle Aufwertung von solchen endogenen Potenzialen reichen nicht aus. Man muss darüber hinaus dezentrale Infrastrukturen ganz bewusst erhalten. Das hat ebenfalls Herr van Staar vorhin schon angedeutet: Wenn der Arzt nicht mehr in erreichbarer Nähe ist, wenn es keine Schule gibt, wenn es keinen Kindergarten gibt, nützt der beste Arbeitsplatz für eine Familie nichts, dann ist die Familie gezwungen, abzuwandern. Deswegen Erhalt der dezentralen Infrastrukturen. Und ich betone das deswegen so stark, weil zurzeit viele Staaten experimentieren, das Netz der dezentralen Infrastrukturen auszudünnen, aus Kostengründen, und immer mehr auf die Zentren konzentrieren. Daneben sind aber auch exogene Nutzungen unverzichtbar, also Tourismus oder ubiquitäre Arbeitsplätze, denn sonst könnten die Alpen nicht von ihren endogenen Potenzialen allein leben. Wir haben jetzt 15 Millionen Menschen in den Alpen. In der Zeit, wo die Alpen sehr stark von ihren endogenen Potenzialen gelebt haben, haben wir im Alpen gerade mal 7 Millionen Menschen gehabt. Da braucht es ganz dringend auch die exogenen Nutzungen. Deswegen ist die Leitidee von mir für die Zukunft der Alpen keineswegs eine Art Autarkie, sondern das, was ich programmatisch benannt habe, eine ausgewogene Doppelnutzung. Eine Ausgewogenheit zwischen endogenen Nutzungen und exogenen Nutzungen, wobei die exogenen Nutzungen nicht die andere Nutzung dominieren dürfen, so wie es heute in der Regel passiert. Angesichts der Prozesse Verstädterung und Entsiedlung, die den Alpenraum so stark prägen, hat man oft den Eindruck, das geht ja alles gar nicht anders. Mir wird oft und gerade bei den letzten Interviews mit Journalisten über meine neuen Alpenbücher fragen die Journalisten: Herr Betzing, Sie sind ja so negativ. Und da sage ich: Nein, ich bin nicht negativ. Ich beschreibe die Realität realitätsnah, und da sehe ich zahlreiche negative Entwicklungen. Aber ich bin nicht negativ. Ich versuche, indem ich realitätsnah beschreibe, was abläuft, Hoffnung zu wecken, um Möglichkeiten zu stärken, wie es anders gehen könnte. Und dann ist für mich eine wichtige Erfahrung, sich die Gemeinden anzugucken, die sich dieser gegensätzlichen Entwicklung entziehen. Gemeinden, die eine Art Bevölkerungsstagnation haben, wie hier die Gemeinde Gesteig im Berner Oberland. Direkt neben dem großen Tourismuszentrum Gestart gelegen, haben sie eine kulturelle, aber auch eine wirtschaftliche Eigenständigkeit sich bewahrt. Und ich habe ja die letzten 2,5 Jahre die niederösterreichische Landesregierung bei der Ausstellung, die jetzt gerade eröffnet worden ist, Ötscherreich, die Alpen und wir, beraten. Und da habe ich festgestellt, die Ötscher Region ganz im Osten der Alpen, ist eine Region, die sich auf der Alpengesamtebene dadurch auszeichnet, dass sie die größte Region der Alpen ist, wo wir eine gemeinsame Mischung von Gemeinden haben, die eine Stagnation haben, die sich sowohl der Verstädterung entziehen als auch der Entsiedlung entziehen. Und dann habe ich mich genau damit beschäftigt, woher kommt das, wie geht das? Und die Antwort ist sehr deutlich. Einerseits hat die Ötzsche Region alle möglichen Modernisierungen mitgemacht, die sich angeboten haben. Sie haben die Forstwirtschaft modernisiert. Sie haben eine Eisenbahn gebaut, die Mariazellerbahn. Sie sind in den Tourismus eingestiegen. Sie haben das Gewerbe ausgebaut. Sie haben Industriebetriebe angesiedelt. Sie haben sogar eine wissenschaftliche Institution in Lunz am See angesiedelt. Also alles mitgemacht, was überhaupt möglich war. Aber andererseits, sie haben nichts richtig hochspezialisiert gemacht, so wie sich das eigentlich gehört für eine richtige Modernisierung. Hochspezialisiert, räumlich hochkonzentriert. Und auf diese Weise haben sie relativ kleine Skigebiete, relativ kleine Tourismusangebote. Die Mariazellerbahn ist eine Schmalspurbahn, von daher keine große Transitbahn. Und so weiter. In jedem Gebiet, wo sie Modernisierung gemacht haben, ist die Modernisierung quasi nur halb gelaufen. Das habe ich bezeichnet als gebremste Modernisierung. Und ich habe dann gesagt, das ist eine Möglichkeit, wie man die Herausforderungen der Modernisierung bewältigen kann. Ein Stück weit mitmachen, sehr gebremst mitmachen, aber versuchen, die Kontrolle darüber, über die eigene Entwicklung nicht zu verlieren und sich nicht von der Modernisierung dominieren zu lassen. Und das sind positive Beispiele, die ich in beiden Büchern, sowohl im Buch Die Alpen anspreche, als auch in der Streitschrift anspreche, wo ich versuchen möchte, Mut zu machen. Die Entwicklung geht ganz klar in eine negative Richtung, aber wir haben hier viele Beispiele, die Mut machen, und diese Beispiele möchte ich stärken und vor allen Dingen durch ihre wechselseitige Vernetzung möchte ich Ihnen ein anderes Gewicht im Alpenraum geben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.